Sachsen kommt nicht zur Ruhe. Jede Woche gehen tausende Menschen Land auf Land ab auf die Straße.
Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann wird das, was über Generationen mit den Händen aufgebaut wird, in Berlin mit dem Arsch wieder eingerissen.
Die hohen Energiepreise treiben viele in die Verzweiflung. Aber oft geht es auch um viel mehr.
Als erstes muss die Regierung weg.
Die Linkspartei verspricht einen heißen Herbst, die Rechten einen Wutwinter. Die Energiekrise, könnte sie auch zu einer Krise der Demokratie werden? Ich begleite die Demonstrationen seit Wochen, um zu verstehen, wer demonstriert da und warum. Existenzangst, Wut, Protest. Der heiße Demo-Herbst in Sachsen. Das ist der Titel dieses Wochenendjournals. Ich bin Alexander Moritz, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen. Herzlich willkommen. Montagabend in Leipzig, kurz nach 19 Uhr. Zwischen Gewandhaus und Oper sammelt sich der Protest, wie nahezu jede Woche. Angemeldet von einer Privatperson, dem eigenen Anspruch nach ein überparteiliches Bürgerbündnis.
Wir fordern den sofortigen Stopp der parlamentarisch nicht abgesegneten Waffenlieferungen in die Ukraine. Wir fordern... Deutschland darf nicht weiter Marionette amerikanischer Interessen sein und einen mörderischen Stellvertreterkrieg bedienen.
Energiepreise sind nur eines von mehreren Themen an diesem Oktoberabend. Wie die Montagsdemonstrationen im Herbst 89 laufen auch sie über den Leipziger Ring. 22 ist nicht 89, hat eine Kirchgemeinde mahnend an ihre Fassade geschrieben.
Und wir schlucken keine billigen Beruhigungspillen. Von Preisdeckelung für Gas und Strom über den kostspieligen Ölpreis wird noch nicht einmal gesprochen. 22 ist viel schlimmer als 89.
Zur Auftaktkundgebung haben sich zwischen 1 und 2000 Menschen versammelt. Viele sind regelmäßig hier. Manche tragen Anstecker mit Friedenstauben, andere T-Shirts von Rechtsrockbands. Auf einem Plakat steht: Die Regierung ist das Virus. Warum sind Sie heute hier auf der Demonstration?
Weil ich mir das Leben nicht mehr leisten kann, weil alles teurer wird, weil ich mit der Politik unzufrieden bin.
Was wünschen Sie sich, was müsste die Regierung tun?
Sich an den Tisch setzen, reden mit anderen Völkern, nach Putin die Klinke putzen und nicht mit anderen bloß rumquatschen. Uns nicht in den Dritten Weltkrieg stürzen.
Was glauben Sie, können diese Demonstrationen erreichen? Es gibt ja regelmäßig Demonstrationen.
Im Großen und Ganzen gar nicht, weil es der Obrigkeit nicht interessiert.
Das klingt nicht besonders optimistisch.
Nö, ist es auch nicht.
Warum sind Sie heute bei der Demonstration hier?
Weil es so nicht weitergehen kann, ne? Weil es eine ganz schlimme Politik ist, weil das Kriegstreiber sind, die dieses Land regieren und deswegen. Und weil die uns in der Armut treiben. Und dafür sind wir 45 Jahre arbeiten gegangen, um dann so eine Rente zu haben. Ne?
Die jetzt nicht mehr reicht, wenn die Energiekosten so steigen.
Genau. Die schon so kaum reicht und wir werden uns wahrscheinlich nicht mal eine Kugel Eis leisten können.
Was glauben Sie denn, können Sie mit Demonstrationen erreichen?
Tja, ich hoffe doch viel. Ne? Wir haben es doch schon einmal eigentlich zustande gebracht. Und ich hoffe, dass uns das ein zweites Mal gelingt.
Was müsste denn sich konkret ändern? Was erwarten Sie von der Regierung?
Als erstes muss die Regierung weg.
Und wer soll es dann machen?
Das wird man sehen. Ich denke, es stehen kluge, fähige Leute in der zweiten, dritten Reihe. Aber diese Leute... Das ist ja eigentlich eine Schande für Deutschland, ne? Eine Schande.
Was müsste denn anders gemacht werden?
Ja, vieles. Fast alles, ne? Für uns ist eigentlich so gut wie nichts übrig. Die eigenen Leute sind nichts wert. Das eigene deutsche Volk ist dieser Regierung nichts wert. Aber nach außen hin wird alles verschenkt.
Montags laufen in Sachsen die Unzufriedenen. Meistens sind auch Rechtsextreme dabei. Das ist spätestens seit Pegida so. Dann kamen die Corona-Proteste, Querdenken, Impfgegner und nun die Energieproteste.
Von mir aus kann hier jeder mitlaufen, weil wir eigentlich, denke ich mal, alle ein Ziel verfolgen. Dass als erstes die Regierung weg muss, ne? Die nicht mal 20% der Bevölkerung gewählt hat.
Sollte man dann auch generell die Demokratie verändern?
Haben wir denn noch eine Demokratie?
Ich würde sagen, ja.
Nein. Dann wissen Sie nicht, was Demokratie ist. In diesem Land darf niemand sagen, was er denkt. Wenn Sie nicht so sprechen, wie diese bestimmte Liga das hören möchte, dann sind Sie recht. Dann wird Ihnen der Mund verboten. Ne? Das ist keine Demokratie.
Aber Sie demonstrieren doch hier und sagen, was Sie stört, ganz öffentlich. Also Ihnen wird doch nicht der Mund verboten.
Wir haben es aber eben auch anders erlebt zu den ersten Demos, auch Thema Corona. Ne? Also was da abgegangen ist, also da muss ich sagen, Schande über Deutschland. Ne?
Ein paar Meter weiter stehen zwei Rentnerinnen. Sie tragen weiß-grüne Flaggen mit den Wappen der letzten sächsischen Könige. Das Symbol wird von der rechtsextremen Organisation Freie Sachsen verbreitet. Die Demonstranten, mit denen ich gerade spreche, stört das nicht weiter.
Warum soll ich mich von denen abgrenzen?
Ja, zum Beispiel,
wir leben doch in einer Demokratie. Wer hat denn die in die rechte Schublade geschoben?
Naja, die sich selber, weil die zum Beispiel die Demokratie abschaffen wollen.
Ja. Aber die haben doch auch was zu sagen. Die können doch ja auch mitlaufen. Die können das doch auch mit organisieren. Das ist doch nur rum wie num. Oder nicht?
Wie würden Sie denn die Proteste beschreiben?
Ich sehe hier Arbeiter, Rentner, alte Leute, viele alte Leute, die sich wahrscheinlich auch ihr Leben nicht mehr leisten können. Krankenschwestern und heute wieder da. Da geht es nur wieder um die Impfpflicht. Es geht quer durch die Gemüsebank.
Ich wage zu behaupten, hier sind 90% ganz normale Bürger. Ich habe noch nie was mitbekommen. Und wir gehen seit Wochen.
Mir dagegen fallen sofort die Flaggen der Freien Sachsen auf. Es ist 19.30 Uhr. Die Demonstration beginnt ihren Zug um den Ring. Am Straßenrand entrollt ein Gegendemonstrant eine Flagge der Ukraine. Eine Woche zuvor waren Ukrainer aus der Demo heraus beschimpft worden. Auch diesmal wird die Flagge mit höhnischen Kommentaren bedacht. Beschimpfungen Richtung Gegendemo am Straßenrand. Die Gegendemonstranten, vor allem aus dem linken Milieu, begleiten den Zug, getrennt durch eine Polizeikette. Ihre Gruppe ist kleiner, aber laut. Was auf der anderen Seite nicht unbeantwortet bleibt.
Wenn das Licht ausgeht, gibt's kein Links und kein Rechts mehr. Mieten werden teurer, aber die Links-Antifa, die haben ja Papi und Mami. Ja, Papi und Mami bezahlt alles, stimmt's? Ja?
Auch die AfD hat inzwischen einen eigenen Block. Bei den ersten Herbstdemos war die Partei noch nicht dabei. Unser Land zuerst steht auf dem hellblauen Banner der AfD. Getragen wird es unter anderem vom Kreisvorsitzenden und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Siegbert Dröse.
Worum geht es bei dieser Demonstration?
Es ist hier, glaube ich, ein sehr, sehr buntes Spektrum. Sie hören es gerade im Hintergrund. Es geht hauptsächlich darum, dass wir Angst haben, dass wir in eine kriegerische Auseinandersetzung mit Russland gezogen werden. Und es ist doch ein hehres Ziel, dass man sagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Also ich bin hier froh und ich habe das richtig gemacht, dass ich heute hier mit dabei bin.
Das bedeutet, man sollte der Ukraine nicht dabei helfen, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen.
Die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht unser Krieg und wir halten eben die Sanktionen für wirtschaftsschädlich für unser Land. Es trifft den Mittelstand, die Arbeitsplätze sind bedroht und wir sollten uns da möglichst raushalten. Aber ich bin der Überzeugung, dass auch das die regierenden Parteien sukzessive begreifen, wenn eben der Druck auf der Straße zunimmt, weil die Menschen ja schlichtweg Angst haben um ihren Arbeitsplatz.
Die Linken wollten ja einen heißen Herbst, die Rechten versprechen einen Wutwinter. Glauben Sie denn, dass die AfD profitieren wird von diesem Unmut auf der Straße?
Ich denke, dass es dazu führen wird, das hoffe ich auch, dass sich vielleicht mal mehr Menschen erstmal mit unserer Partei beschäftigen, weil wir ja von früh bis abends auch leider von Ihrem Haus aus meiner Sicht diffamiert werden. Und die Proteste werden definitiv dazu führen, das sagen ja die Umfragen auch, dass wir als AfD gegebenenfalls eine deutlich relevantere Stimme in Zukunft bekommen. Das verspreche ich mir persönlich schon davon.
Sie sind ja nicht die einzige politische Partei, die heute hier ist. Es gibt auch die Freien Sachsen. Es gibt auf jeden Fall Flaggen von den Freien Sachsen.
Gibt es die überhaupt in Leipzig? Wusste ich nicht. Ja, aber kann ja sein.
Die Flaggen der rechtsextremen Partei werden direkt vor dem Banner hergetragen, an dem Dröse läuft.
Aber Sie kennen die Freien Sachsen. Das ist eine rechtsextreme Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und auch, das ist ja interessant, auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, zumindest der Bundespartei. Hier in Sachsen im Landesverband ist man sich nicht so ganz einig, wie man mit denen umgehen soll. Stört Sie das, dass Sie auch hier sind?
Soweit ich weiß, sind ja hier keine Veranstalter und wer da mitläuft, das kann ich also nicht überblicken bei der Masse von Menschen.
Entlang der Demonstrationsroute in Leipzig immer wieder Gegenprotest. Einige Demonstranten blockieren zwischenzeitlich die Straße. Weiter vorne im Demozug laufen offensichtlich rechtsextreme Hooligans mit. Zu Musik der Szeneband Böse Onkels. Aus der Gruppe fliegt ein Böller in die linke Gegendemo. Ein Teilnehmer, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, wird niedergetreten und verletzt.
In 400 Metern rechts abbiegen in die Talstraße.
Einige Wochen zuvor, Ende September, auf dem Weg ins Erzgebirge. Statt politischen Organisationen haben hier Unternehmen der Region zur Demonstration aufgerufen.
Wenn man hier so durchs Erzgebirge fährt, enge Bergtäler entlang an solchen Steinabbrüchen und Gebirgsflüssen. Das ist schon eine ganz besondere Landschaft. Dann sieht man überall an den Ortsschildern gekreuzte Bergmannshämmer, das kulturhistorische Erbe dieser Region, der Bergbau über Jahrhunderte und auch das ganz eigene Selbstbewusstsein, das die Menschen hier haben, das sieht man wirklich an jeder Ecke. Dresden ist von hier aus weit weg und Berlin noch viel weiter. Und wenn die Menschen mit etwas nicht zufrieden sind, sich nicht genug gehört fühlen, dann gehen sie eben auf die Straße. Und das tun sie gerade im Erzgebirge seit Jahren immer wieder.
In 400 Metern links abbiegen in die Straße der Einheit.
Um 15 Uhr versammeln sich auf dem Marktplatz von Annaberg die Menschen. Mehrere tausend aus der ganzen Region. Einige Unternehmen haben ihren Mitarbeitern extra freigegeben.
Berggeschrei mit Herz und Verstand für unser Heimatland. Und damit sage ich Glück auf!
Die Vorauszahlungen für Gas und Strom haben sich verdoppelt, erzählt diese Friseurin.
Finanziell war ja schon die Corona-Krise schwer. Und jetzt ist wirklich, wo ich jeden Tag überlege, wie kann ich Gas, Strompreise bezahlen, wie kann ich die Angestellten bezahlen. Der Mindestlohn geht jetzt in die Höhe. Das ist schwierig.
Von einem offenen LKW aus sprechen die Redner. Ein Bäcker, eine Gastronomin, ein Milchbauer.
Wenn wir jetzt unseren Schlepper volltanken, steht an der Zapfsäule 500 Euro. Das reicht für einen anderthalben Tag fahren auf dem Acker. Die Strompreise bei der Käseherstellung sind bald nicht mehr zu tragen und auf dem Kunden nicht umsetzbar.
Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann wird das, was über Generationen mit den Händen aufgebaut wird, in Berlin mit dem Arsch wieder eingerissen.
Regierende, ihr seid für uns da und nicht nur für den Rest der Welt. Vielen Dank, Glück auf, alles Gute.
Von den Entlastungsideen der Bundesregierung ist zu diesem Zeitpunkt Mitte September, also kurz nachdem das dritte Entlastungspaket und bevor die Gaspreisbremse beschlossen wurde, noch nichts zu spüren. Dabei müsse schnellstens etwas passieren, fordert der Busunternehmer Udo Burkhardt.
Wir haben hier ein halbes Jahr Heizperiode und wir sind hier in Sachsen die mit am niedrigsten verdienende Region. Wir haben eine sehr alte Bevölkerung, wir haben sehr, sehr viele alte Leute, die bewegungseingeschränkt sind, die alleine den ganzen Tag in ihrer Wohnung sitzen, die wir nicht frieren lassen können.
Burkhardt hat die Veranstaltung angemeldet, bewusst ohne politische Parteien. Fahnen und Flaggen sind auf der Veranstaltung nicht erwünscht. Die rechtsextreme Organisation Freie Sachsen steht mit einem Pavillon am Rand des Marktes. Rechtlich ist das eine eigene Veranstaltung. Ihre Plakate bleiben die Ausnahme. Großer Beifall dagegen für die Unterstützung aus der Lokalpolitik. Auf der Bühne spricht der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, von den Freien Wählern.
Ich stehe hier, weil ich mich als Stadtoberhaupt dafür verantwortlich fühle und mir große Sorgen um unsere Stadt mache, unsere Bürger, unsere Region, um unser Gemeinwohl.
Offene Briefe habe er geschrieben, aber nichts erreicht. Offen rechtsextreme Aussagen finden auf der Bühne keinen Raum. Dafür viel erzgebirgischer Eigensinn, etwa in Form der Musikeinlage auf der Bühne.
Und auch den ganzen Urgelick ist schuld der Politik. Dann machen wir doch lieber einen Strick, weil lang und fettig. Und hängen sie in der Feuer, es neid die falsche Politik.
Die falschen Politiker im Kamin aufhängen. Der derbe Text des erzgebirgischen Mundartdichters Anton Günther stammt von 1920, also aus den turbulenten Zeiten der Weimarer Republik.
Die niedertrachtige, weggeschmissene, fallische Politik.
Neben der Bühne spreche ich ein Paar an. Beide sind von Beruf Fleischer.
Kein Preisdeckel brauchen, wir brauchen eine ordentliche Energie wieder im Land. Klare, faire Preise brauchen wir wieder.
Was ist eine vernünftige Energie? Was meinen Sie damit?
Die Preise, die wir eigentlich vor diesem ganzen Spaß hatten. Sanktionen mit Russland und so weiter und so fort. Wir müssen wieder zurück zu den alten Preisen.
Wie soll das funktionieren? Wie soll man zurückkommen zu den alten Preisen?
Wie man zurückkommen soll, einfach Sanktionen aufgeben mit Russland, sozusagen.
Es müssen die Kohle- und die Braunkraftwerke so lange aufbleiben, auch die AKWs, bis wir eine vernünftige Energie haben, von der wir leben können. Nichts gegen erneuerbare Energien, gerne, von mir aus mehr dennoch, aber solange wie wir das nicht haben, müssen die alten Energien halt einfach bleiben.
Aber ohne Gas kann man nicht heizen und kann man auch nichts produzieren. Ne? Also man braucht das Gas.
Was muss man dann Russland bieten, damit die wieder uns Gas verkaufen?
Man muss denen nichts bieten. Man soll einfach mal zurückschreiben. Der Amerikaner ist eine Besatzungszone. Nein, wir sind eine Besatzungszone. Wir machen das, was die Amerikaner wollen.
Halten Sie Ihrem Mann den Mund zu?
Ja. Nein, das ist einfach aber so. Es reicht jetzt.
Das ist einfach so.
Wir stehen im
die Amerikaner Regen, müssen einfach jetzt von der Besatzungszone Deutschland runter.
Die Veranstaltung endet im Platzregen, etwas früher als geplant. Die Menge zerstreut sich. Ich bin noch mit dem Bürgermeister verabredet. Der lässt mich erstmal warten. Die Treppe führt zu Rolf Schmidt, dem Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz. Von seinem Büro im historischen Rathaus blickt er direkt auf den Marktplatz in der Altstadt, wo eben noch demonstriert wurde. Der Anfang 60-Jährige ist im Frühjahr erneut zum Bürgermeister gewählt worden, ohne Gegenkandidaten, mit 98% der Stimmen. In einer Partei ist er nicht. Bürgernähe verspricht er und scheut dabei auch den Konflikt mit der Landesregierung nicht, zum Beispiel wenn es um die Finanzierung der Kommunen geht. Nun ist Rolf Schmidt einer der ersten Amtsträger, die Proteste offen unterstützen.
Ich habe das getan, weil ich die Sorgen und die Nöte nicht nur der Unternehmerschaft, sondern auch aus der Bürgerschaft wahrnehme. Und der Druck auf den Kessel wächst, wenn man das so mal ein bisschen platt formulieren soll.
Glauben Sie denn, dass diese Energiekrise, die wir haben, am Ende, so ähnlich wie Corona auch, den Rechtsextremen nutzt, also den Freien Sachsen, die sind groß geworden im Erzgebirge mit Corona. Glauben Sie, dass die von dieser Energiekrise jetzt auch so profitieren werden?
Die Freien Sachsen sind aus meiner Sicht eine Partei, die sehr auf Protest setzt. Ich halte nichts von deren Ideologie und von deren Politik, von deren Parteiprogramm. Wenn ich solche Sachen dann höre, Sachsen raus aus der Bundesrepublik und Gefängnis BRD, es tut mir leid, damit kann ich mich nicht identifizieren und das lehne ich ab. Aber das Zeichen, was wir heute in Annaberg gesetzt haben, das ist für mich ganz deutlich. Der normale Bürger sucht Vertraute, denen er sich öffnen kann, wo er mit auf die Straße geht und sagt, so geht es nicht weiter, wir sind an der Existenzgrenze, aber dort gehe ich nicht mit. Das, was zurzeit stattfindet, ist eine Vernichtung der Wirtschaft.
Was erwarten Sie denn von der Bundesregierung, vielleicht auch von der Landesregierung, was die anders machen soll als bisher?
Es werden viele Milliarden für Rettungspakete ausgegeben, für Entlastungsmaßnahmen. Wenn man diese Milliarden alle mal nimmt und sagt, Leute, dann lasst uns den Energiepreis subventionieren, der muss unten bleiben, dann überleben auch die Firmen, dann überleben auch die Mieter. Nehmt das Geld dafür und steckt das nicht in sinnlose Pakete.
In dem Forderungspapier, das haben Sie ja auch vorgetragen, da haben Sie gesagt, mehr Diplomatie und Schluss mit der Kriegstreiberei. Wen meinen Sie denn damit, mit Kriegstreiberei?
Also Kriegstreiberei ist in dem Sinne gemeint, dass man sagt, es kann nicht sein, dass wir bloß über Panzerlieferungen reden und über militärische Fortschritte. Wenn man nur über Gerätelieferungen, also Panzer und Militärgerät spricht, dann ist das Kriegstreiberei. Also Diplomatie viel mehr in den Vordergrund stellen zur Beendigung dieses Krieges.
Es scheint mir so zu sein, dass Russland diese Diplomatie nicht möchte. Ähnlich bei den Gaslieferungen. Es wird immer viel über Sanktionen gesprochen. Es gibt ja im Gassektor keine Sanktionen von Deutschland, sondern Russland liefert einfach nicht. Was glauben Sie, könnte Deutschland denn anders machen, diplomatisch, wenn sie eben mehr Diplomatie fordern, als das bisher der Fall ist?
Also mir persönlich ist das alles viel zu einseitig berichtet. Der böse Russe, der gute Ukrainer. Das, was passiert ist, ist nicht zu tolerieren. Ein Krieg ist nicht zu tolerieren. Das ist die eine Geschichte. Wir haben als Stadt beispielsweise modellhaft und mustergültig geholfen, die ukrainischen Flüchtlinge bei uns auszunehmen. Was aber überhaupt nicht versucht wird. Es gibt Angebote, zumindest liest man das. Dann sagt China, wir könnten das versuchen. Der Türkei sagt, wir könnten das versuchen. Und wir haben den Zugang, bitte lasst es uns versuchen. Und wir sagen, der Russe will nicht. Der Russe hat uns das Gas zugedreht. Von Anfang an gab es die eindeutige Meinung, diese internationalen Forderungen Nord Stream 2 nicht zuzulassen. Von amerikanischer Seite war das immer eindeutig, Verhinderung von Nord Stream 2. Für mich steht fest, es gibt genug Gas auf der Welt und wir haben als Deutschland momentan ein Problem, das Gas reinzukriegen. Da lässt sich ein Bundeskanzler feiern, wenn er eine Lieferung Flüssiggas von Katar vereinbart hat, wo man vorher ganz sehr über die geschimpft hat, was die Menschenrechte betrifft und wo die schon überall Unheil angerichtet haben. Das passt alles irgendwie nicht ins Bild.
So wie der Annaberger Oberbürgermeister denken viele in Sachsen. Das habe ich auf Demos immer wieder erlebt. Gegen den Krieg, aber auch gegen Waffenlieferungen.
Wäre es denn besser, wenn die Ukraine sehr schnell von Russland besetzt würde, wenn wir eben nicht militärisch helfen würden?
Das ist natürlich eine ganz böse Frage, muss ich einfach so sagen. Natürlich ist es nicht gut, wenn Russland die Ukraine besetzt. Das brauchen wir doch überhaupt nicht reden.
Aber das würde ja passieren, wenn man keine Waffen liefert.
Ja, das ist eine Frage der Einstellung. Wenn ich an die Grünen denke mit ihrem Pazifismus, die jetzt ganz laut schreien, Panzer noch in die Ukraine zu liefern, ich halte das für falsch. Ob das jetzt die Lösung wäre, ich maß mir das auch nicht an. Aber ich halte es für falsch, wenn wir immer mehr Waffen liefern, das führt nicht zu weniger Krieg, das führt auch nicht zu Frieden.
Deutsche Bevölkerung kommen aus einem System des Mangels und der politischen Bevormundung. Dies alles will niemand mehr erleben.
Mitte Oktober. Vor der Frauenkirche in Dresden haben sich mehrere tausend Handwerker versammelt. Einige sind in zünftiger Tracht gekommen. Zimmerleute, Bäcker, Schornsteinfeger. Neben der Bühne stehen Fahnen der Handwerksinnungen, die zum Protest aufgerufen haben. In einer Gruppe in orangefarbener Arbeitskleidung steht Silvio Buchhorn, Geschäftsführer einer Baufirma mit 100 Mitarbeitern. Aus der Nähe von Bautzen ist er heute hergekommen.
Weil wir ein echtes Problem haben mit der Energie. Das führt zu immer höheren Preisen und ich denke mal, das wird der Kollaps für viele Firmen bedeuten. Und unsere Regierung in Berlin hat offensichtlich nie verstanden, dass wir nur eine Chance haben und das ist, die Energiekosten wieder zu drücken. Und da geht nur eins, wir müssen die Angebotsseite erhöhen mit allen verfügbaren Mitteln. Also Förderung der Rohstoffe, alle Kraftwerke ans Netz, weil nur so kann es wieder runtergehen.
Was halten Sie denn davon, was die Bundesregierung bisher macht?
Die doktern an den Symptomen rum.
Die Regierung wolle die Preise künstlich hochhalten, um die Wirtschaft zur Energiewende zu zwingen, glaubt er.
Das wird überhaupt nicht gehen, weil das kann niemand stemmen.
Es gibt ja schon verschiedene Unterstützungspakete, die angekündigt sind, auch den Gaspreisdeckel, der kommen soll. Ist da schon irgendwas bei Ihnen angekommen?
Na, Sie haben ja sicherlich die 300 Euro bekommen, die die Firmen mit auszahlen mussten. Natürlich mit Vorkasse. Das Zweite, was kommen soll, sind die 3.000 Euro, die die Firmen zahlen sollen.
Können Sie denn Ihren Mitarbeitern so viel Geld zahlen?
Ja, bei uns ist es eine einfache Rechnung. Wir sind ca. 100 Mitarbeiter, sind also 300.000 Euro. Klar, irgendwas geht immer. Aber es geht natürlich massiv gegen die Investitionen und da leiden auch wieder andere drunter. Wenn wir jetzt unsere Millionen nie investieren, die wir sonst üblicherweise investieren, dann ist das Geld halt woanders. Wir werden sicherlich unsere Mitarbeiter unterstützen, wo es geht. Aber ich habe hier schon zur Demonstration aufgerufen mit der Maßgabe, dass wir zeigen müssen, dass wir das als Firma nicht schaffen werden.
Politische Parteien sind beim Handwerksprotest nicht erwünscht. Vereinnahmungsversuche gibt es trotzdem. Einige Teilnehmer tragen Schilder der AfD. Die rechtsextremen Freien Sachsen bewerben die Veranstaltung in ihrem Telegram-Kanal mit Fotos und haben wieder den Stand mit Demo-Fanartikeln aufgebaut. 10 Euro kostet eine grün-weiße Fahne der Freien Sachsen mit dem Emblem der sächsischen Könige. Der Kretschmer Verhaften-Aufkleber ist für 1 Euro zu haben.
Es gibt ja eine Diskussion darüber, wie man mit den Demonstrationen umgeht, weil eben bei vielen Demonstrationen auch Rechtsextreme vorne mitlaufen, auch teilweise das Wort führen. In Bautzen ist das schon auch ein Problem. Es gibt dann Leute, die sagen, man sollte da eigentlich gar nicht hingehen. Sie sagen jetzt, sie gehen da extra hin. Warum machen Sie das?
Ich sag mal so, ich bin 89 auf der Straße gewesen. Jede Demonstration hat einen gewissen Anteil Leute dabei, die das einfach für sich nutzen und generell unzufrieden sind. Aber das sind gute und schlechte Demonstranten zu teilen. Der obergroße Mehrzahl ist schon Leute, mit denen man reden kann. Und ich kenne unsere Leute, ich weiß, wie unzufrieden die sind. Und diese Unzufriedenheit kommt einfach nicht vor. Also man kriegt das ja mit und die wird auch immer stärker. So, und es kann ja niemand wollen, dass das Ganze so richtig kippt.
Auf vielen Demonstrationen, auf denen ich jetzt war, geht es zwar um Energie, aber es geht dann schnell auch um was anderes. Ich habe auch Leute getroffen, die sagen, ich bin enttäuscht. Ich finde nicht, dass diese Demokratie noch funktioniert. Wie ist das bei Ihnen?
Sicher, also wenn man die 90er Jahre erlebt hat, das war schon irgendwie eine andere Freiheit, gefühlt. Das hat sich irgendwie so ein schleichender Prozess eingestellt, dass bestimmte Sachen irgendwie nicht mehr sagbar sind. Also es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, wo man sagt, Moment, das hatten wir schon mal, das wollen wir eigentlich nie. Ich meine, A ist die finanzielle Decke Dünger. Das ist ganz klar so. Also auch die Unternehmer haben ja lange nie diese jahrzehntelange Aufbau. Da drüben ist ja ein VW-Mitarbeiter, wenn die Eltern schon mehr VW waren, die haben auch Mietshäuser, die kriegen jede Woche, kommen da Mieten rein. Also die sind da auf einem ganz anderen Niveau. Das sieht man auch, wenn man die Teilnehmer so sieht. Das ist ein Großteil wirklich die zwischen, sage ich mal, 50 und 60 sind. Das sind auch die, die 89 auf der Straße waren. Also die damals auch die Nase voll hatten. Und die spüren einfach, das wollen wir eigentlich so nicht mehr. Wir wollen das haben, was wir uns in 89 da, wofür wir da auch da waren.
Die meisten Proteste in Sachsen werden offiziell von Einzelpersonen organisiert oder sogenannten Bürgerbündnissen. Doch bei nahezu jeder Demonstration sehe ich Symbole oder Plakate von Rechtsextremen. Besonders die selbsterklärten Freien Sachsen inszenieren sich auf ihrem Telegram-Kanal als Sprachrohr des Protests. Dahinter stehen bekannte Rechtsextreme, wie der Chemnitzer Rechtsanwalt Martin Kohlmann oder der NPD-Kader Stefan Hartung. Den meisten Demo-Teilnehmern, mit denen ich gesprochen habe, scheint das egal zu sein. Ihnen ist ihr Anliegen wichtiger und viele ihrer Sorgen, Forderungen und Wünsche kann ich gut nachvollziehen. Einige sehen Rechtsextremismus auch gar nicht als verwerflich an. Über dieses Spannungsfeld spreche ich mit Johannes Kies. Er forscht seit gut 15 Jahren an der Universität Leipzig zu Rechtsextremismus.
Hallo, Herr Kies. Sie können mich eventuell hören, hoffe ich.
Wir haben uns zu einer Videokonferenz verabredet.
Wenn ich hier auf Demonstrationen unterwegs bin, treffe ich immer wieder Demonstranten, die sich darüber beschweren, dass sie vorverurteilt werden, dass diese Proteste als rechtsextrem bezeichnet werden oder als Querdenker-Proteste. Ist es denn so falsch, wenn man gegen hohe Energiepreise auf die Straße geht?
Nee, das ist natürlich überhaupt nicht falsch. Die Vorverurteilung oder die Verurteilung bestimmter Demonstrationen kommt ja auch nicht daher, weil sie sich ein bestimmtes Thema ausgesucht haben, sondern weil sie in der Kontinuität von Protesten stehen, die eben unter dem Label Querdenken in Deutschland angefangen haben und die dann nach der russischen Invasion in der Ukraine ein zweites Thema aufgemacht haben und jetzt im Prinzip ein drittes Thema. Da kann man eben nicht sagen, das sind Proteste, Demonstrationen gegen die Energiekrise oder gegen steigende Preise, sondern man muss eben diese Kontinuität dieser Protestbewegung mit in den Blick nehmen.
Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es hier zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft kommt?
Also die politische Polarisierung, die hat ja schon stattgefunden. Das ist eigentlich schon gegessen. Es gibt 10, 20, je nachdem, welches Bundesland wir uns auch angucken, Prozent der Bevölkerung, die sich ganz klar von der Demokratie abgegrenzt haben, also von dem, was wir unter parlamentarischer liberaler Demokratie verstehen, das ganze System eigentlich umstülpen wollen oder ganz diffus eigentlich Forderungen haben, dieses System irgendwie zu ersetzen. Und diese Polarisierung, die ist da. Ich habe weniger Sorge, dass das jetzt noch viel größer wird, also dass dem Lager sozusagen noch mehr Leute zulaufen. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass wir eine massive soziale Polarisierung sehen werden, weil einfach die Preise so sehr steigen, weil die Inflation zwar bekämpft wird durch verschiedene Maßnahmen, aber eben wir trotzdem Wohlstandsverluste bei ganz vielen Menschen sehen. Das ist eine Polarisierung, die die Gesellschaft nicht nur politisch, sondern eben auch sozial spaltet. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es wirklich schwierig, ja, für das Zusammenleben.
Hm. Besonders die politische Rechte versucht ja, Proteste in den vergangenen Jahren und eben jetzt auch die Energieproteste dazu zu nutzen, um zu einer grundlegenden Systemkritik die Menschen zu bringen. Die AfD beispielsweise, die hofft auf den Griff nach der Macht, spätestens bei den nächsten Landtagswahlen im Osten, in Thüringen und Sachsen beispielsweise in 2 Jahren. Wie gefährlich ist diese Frustration über die hohen Energiepreise für die Demokratie am Ende?
Das ist schon eine reale Gefahr, weil sich die Legitimation eines politischen Systems und gerade auch einer Demokratie natürlich auch daraus ergibt, ob es materielle Absicherung gewährleisten kann. Und wenn das politische System das nicht mehr gewährleisten kann, dass die Leute ihr Auskommen haben, dass die Leute auch eine positive Erwartung auch an die Zukunft haben, dann entfällt erstmal ein Stück weit Legitimation. Und das führt bei vielen zum Rückzug und dann eben nicht mehr zur Unterstützung der Demokratie und bei einigen eben zur Radikalisierung. Und selbst wenn diese Radikalisierten eine Minderheit sind, wenn wir die AfD in Thüringen nehmen, da liegen wir bei 30% ungefähr oder 25%. Wenn aber bei den anderen Parteien die Leute nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, es hilft ja eh nichts, dann werden aus diesen 25% zwar nicht faktisch mehr Leute, aber eben anteilig mehr Leute.
Auf den Demonstrationen sieht man relativ wenig Plakate von Parteien. Die einzigen, die eigentlich flächendeckend immer wieder vorkommen, sind die Freien Sachsen, eine rechtsextreme Kleinstpartei. Trotzdem versuchen ja sowohl die Linke als auch die AfD von dieser Empörungswelle politisch zu profitieren. Inwiefern gelingt das den Parteien denn?
Also ich glaube, der Linken gelingt es nur sehr schwerfällig, weil sie grundsätzlich als gespalten, also zwischen dem Wagenknechtlager und dem Rest der Partei, wahrgenommen wird. Bei der AfD ist es so, dass sie ebenfalls eigentlich ein Stück weit gespalten sind. Also es gibt ja immer noch Teile der Partei, vor allem in Westdeutschland, die mit dem prorussischen Kurs von zum Beispiel Höcke nicht einverstanden sind. Deswegen tut sie sich, glaube ich, als Bundespartei schwer, sich da klar zu positionieren. Und auch als Landespartei, wenn wir jetzt auf Sachsen gucken, versucht man so ein bisschen, ich sag mal, die Drecksarbeit, die Arbeit auf der Straße, andere machen zu lassen. Und das war ja auch schon zu Pegida-Zeiten immer die Arbeitsteilung. Also Höcke hat das 2015 schon gesagt, die Pegida macht das auf der Straße und die AfD macht es in den Parlamenten. Und genauso läuft es weiter. Das heißt, was die AfD, glaube ich, versucht, ist, diese Proteste ein Stück weit zu unterstützen, zu begleiten und dann bei den Wahlen eben das Potenzial abzuschöpfen.
Wie sollte denn eine Antwort der Regierungen im Bund oder auch in den Ländern aussehen, um mit den Protesten umzugehen?
Ich würde sagen, wenn es der Bundesregierung gelingt, nicht nur faktisch, also materiell den steigenden Preisen entgegenzuwirken, sondern auch zu transportieren, dass die Bundesregierung sich des Problems angenommen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich so einen heißen Herbst oder Wutwinter auf die Straße zu bringen.
Ist bisher wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig zu sagen, wie erfolgreich die Bundesregierung da ist mit dem, was sie tut.
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass sie sich selber keinen Gefallen tut und die Situation sehr in der Schwebe lässt, weil sie bestimmte Entscheidungen, wie zum Beispiel Gaspreisdecke, sehr, sehr spät getroffen hat, immer noch nicht klar ist, wie es umgesetzt wird. Und das merken die Leute ja auch.
ganz kurz. Habt ihr noch mal Rechnung? Habt ihr noch mal schnell? Ich könnte euch auch ein Stück dahinter stellen. Junger Mann, Sie müssen noch mal ganz kurz. So, jetzt richtig zu uns gucken. Ja. Oh, jetzt ausmachen. Jetzt bin ich gespannt.
In einer gelben Metalltonne verbrennen Landtagsabgeordnete der Linken einen Stapel Briefe. Abschlagserhöhungen ihrer Energieversorger sollen das sein, als Fotomotiv für die Lokalzeitung. Einen Tag nach der Handwerkerdemo in Dresden ruft in Leipzig ein linkes Bündnis zur Demonstration unter dem Motto: Jetzt reicht's.
Dass wir nicht für Unternehmensprofite frieren werden, dass wir für eine klimagerechte Zukunft sind, dass Wohnen bezahlbar sein muss, dass echter Inflationsausgleich sofort erfolgen muss und dass wir Umverteilung fordern. Unterpunkte davon sind unter anderem auch, dass wir die Energieversorgung durch autoritäre Staaten ablehnen.
Diesen Aufruf zur Demo am 15. Oktober haben 40 Organisationen unterschrieben. Umweltverbände, Kirchgemeinden, die Linkspartei und der Gewerkschaftsbund DGB. Es ist der Versuch, den Protest nicht den Rechten zu überlassen. Maßgeblichen Anteil am Linksbündnis hat die linken Landtagsabgeordnete Juliane Nagel. Seit Jahren schon ist die Mit-40erin das Gesicht der linken Leipziger Demoszene. Ich treffe sie einige Tage vor der Demonstration bei den Vorbereitungen und ich frage sie, warum die Linken bisher so wenig präsent sind im heißen Herbst.
Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, die uns natürlich auch umtreibt. Vielleicht war die politische Rechte irgendwie schneller. Auf der anderen Seite sind die Proteste gegen die Energiepreissteigerung, die vor allem rechts getragen werden, eine nahtlose Fortsetzung von Protesten gegen Corona-Maßnahmen, in gewisser Weise auch die Fortsetzung von Protesten gegen Asylsuchende in Sachsen. Die haben geschafft, glaube ich, in den letzten Jahren eine Mobilisierungsfähigkeit zu erreichen, die man nicht so schnell, vor allem mit komplexen Antworten, einfangen kann.
Man könnte ja auch sagen, es liegt aber auch daran, dass es eigentlich kein alternatives Angebot gibt. Also wenn ich jetzt in der kleineren Stadt in Sachsen wohne, dann sind die Demonstrationen dort eben angemeldet oder wird zumindest auch aufgerufen von den Freien Sachsen, Rechtsextremern. Und Menschen gehen halt dorthin. Und das, was die Linke als Partei versucht, ist ja diesen heißen Herbst zu machen. Da gibt es mal Infostände auf den Marktplätzen, aber die großen Menschenansammlungen habe ich da jetzt noch nicht gesehen.
Also natürlich muss man sagen, eine gesellschaftliche Linke, eine parteipolitisch organisierte Linke ist flächendeckend in Sachsen so nicht mehr vertreten und schafft es auch nicht mehr, Leute auf die Straße zu bringen. Die Kreisverbände schrumpfen und ich glaube, es bleiben noch Leipzig und Dresden als Orte, wo man solche Versuche wagen kann. Und da kommt es natürlich dazu, dass vielerorts in Sachsen nur rechte Akteure da sind, die Protest anführen und jenseits dessen nichts existiert. Ja.
Es gab ja mal den Auftakt zum sogenannten heißen Herbst, den die Linke als Partei ausgerufen hat. Das war hier in Leipzig auf dem Augustusplatz, wo wir gerade stehen, eine Demonstration Anfang September, organisiert von Sören Pellmann, der Bundestagsabgeordnete hier aus Leipzig. Er hatte damals Gregor Gysi eingeladen, auch Martin Schirdewan, den Parteivorsitzenden. Und da waren ja immerhin 3.000 bis 4.000 Leute da. Also warum ist man diesen Weg eigentlich nicht weitergegangen? Es waren ja weitere Montagsdemonstrationen der Linken angekündigt.
Man muss sagen, diese Montagsdemonstration, angeführt von Sören Pellmann, war nicht unumstritten. Die Kampfansage, die Montagsdemos den Rechten aus den Händen zu nehmen, wurde sehr kontrovers diskutiert, weil natürlich das Kräfteverhältnis oder auch die Ausdauer, die man hat, nicht so eingeschätzt wurde, dass man das jetzt jeden Montag wuppen kann. Und weil auch anfänglich unklar war, ob Sören Pellmann die Abgrenzung nach rechts tatsächlich durchhält und auch politisch will.
Die Leute, die in Sachsen demonstrieren gehen, die wünschen sich ja vor allen Dingen bezahlbare Energie, so wie vor dem Krieg. Und das ist auch das, was Sören Pellmann fordert, indem er sagt, man muss die Sanktionen zurückdrehen. Warum sollte sich die Linke nicht dieser Forderung, die ja eigentlich auch eine soziale Forderung ist, anschließen?
Ich glaube, eine progressive parteipolitische Linke darf jetzt nicht Forderungen aufstellen, die die Solidarität mit den von Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine in Frage stellt. Und Forderungen nach der Aufhebung von Sanktionen, dem Ende des Ölembargos, die gehen in so eine Richtung. Wir sind gegen den Krieg, wir sind für alle nicht-militärischen Mittel, den Kriegstreiber Russland in die Schranken zu weisen. Und wenn sich eine Linke daneben stellt und das in Frage stellt, ist es aus meiner Sicht reaktionär. Und wir wollen die Energieversorgungskrise und die steigenden Preise innenpolitisch, vor allem durch eine Belastung von hohen Einkommen und von Konzernen, lösen. Und ich glaube, diese Diskussionslinie, die müssen wir stark machen.
Die Linke in Leipzig ist gespalten. Sören Pellmann, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter, zählt zum Lager von Sarah Wagenknecht. Die Montagsdemonstration Anfang September war seine Idee. Am breiteren Bündnis hat er nicht mitgewirkt. Juliane Nagel dagegen hat zusammen mit anderen linke Politikerinnen eine Petition verfasst, Sarah Wagenknecht wegen ihrer Russlandnähe aus der Bundestagsfraktion zu werfen.
Ist das nicht etwas, was die Linke hier auch ein bisschen lähmt, weil man sich eben mit dieser innerparteilichen Debatte die ganze Zeit auseinandersetzen muss, während andere, wie zum Beispiel die AfD, sehr klar auf Pro-Russland-Kurs sind oder sagen, das ist nicht unser Krieg, wir halten uns da raus und damit eben Leute ansprechen, die dann auf die Straße gehen, während die Linke immer intern rumdiskutiert.
Auf jeden Fall lähmen die internen Diskussionen die Linke ganz erheblich. Aber mich führt das nicht zu dem Schluss, dass die Linke sozusagen zu einer russlandfreundlichen Position zurück muss und Teilen der Bevölkerung zum Munde reden muss, dass man als Linke den Punkt macht und sagt, Waffenlieferungen sind vielleicht jetzt nicht dran und wir müssen irgendwann wieder zu einer Gesprächsebene mit Russland vielleicht ohne Putin kommen, das ist okay, das ist die Position der Linken und die sollte sie vielleicht als Konsensposition auch nach vorne stellen.
Auf vielen Demonstrationen höre ich eher einen anderen Konsens, dass man ein gewisses Verständnis für Putin hat und die Schuld am Krieg eher bei der NATO sucht. Wieso ist das so, frage ich die linken Abgeordnete Juliane Nagel.
Ich denke tatsächlich, dass das auch ein ostdeutsches Problem ist. Hier gibt es sozusagen eine starke Verbundenheit mit Russland noch aus der Ostblockzeit heraus und die Transformation Russlands weg vom sozialistischen Imperium hin zu einem kapitalistischen, autokratischen Regime. Das haben manche ausgeblendet einfach, ne? Und haben auch offensichtlich mit den vielen Kriegen, die Russland geführt hat und dem 24.02. dieses Weltbild immer noch nicht abgelegt, ne? Und ich habe natürlich Hoffnung auf jüngere Generationen, die sozusagen ohne dieses schwarze Weißbild aufgewachsen sind, die vielleicht hier auch eine neue politische Linie mit vertreten und Sozialproteste, Klimaproteste und Antikriegsproteste sozusagen anders kommunizieren können.
Diese Hoffnung scheint sich bisher nicht zu erfüllen. Zur Demonstration des linken Bündnisses in Leipzig am 15. Oktober kamen laut Polizei nicht einmal 2000 Menschen.
Ganz herzlich unseren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.
Grimma am Dienstagabend, Mitte Oktober. Sachsens Ministerpräsident in giftgrüner Outdoorjacke tritt vor die Demonstration auf dem Marktplatz. Im Dämmerlicht stehen rund 1500 Menschen. Als CDU-Landesvorsitzender und in Landesvater-Manier möchte auch Kretschmer die Proteste nicht den politischen Rändern überlassen. Kretschmer ist bekannt dafür, dass er immer wieder den Dialog sucht. Reden auch mit Wutbürgern ist die Devise.
Ja, Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Eingeladen hat ihn der parteilose Oberbürgermeister der 20.000 Einwohnerstadt in der Nähe von Leipzig zu einer Demonstration für Energie statt Ideologie, die angeblich die schweigende Mitte mobilisieren soll. Doch hier wollen viele nicht schweigen. Laute Pfiffe und Buhrufe begleiten die gesamte Rede.
Und ich höre und Sie alle hören diese Schreihälse, die heute den ganzen Tag schon mobilisiert haben.
Viele haben Fähnchen der Freien Sachsen dabei. Regierung entfernen steht auf einem Banner. Daneben ist auch eine bei Reichsbürgern beliebte Flagge des Kaiserreichs zu sehen.
Und ich finde es in Ordnung, dass Sie Ihre Flaggen dabei haben, damit wir wissen, wer wo wie steht. Die Mehrheit dieser Menschen auf diesem Platz sind anständige Menschen aus Sachsen. Es ist richtig, dass sie gekommen sind und sie sind eine kleine Minderheit.
Doch so deutlich ist das, zumindest bei dieser Veranstaltung, längst nicht. Aber Kretschmer ist Gegenwind und Volkszorn gewöhnt. Unbeirrt trägt der Ministerpräsident seine Sicht der Dinge vor, bedankt sich für die Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine und sagt in für ihn seltener Deutlichkeit, dass Russland den Krieg begonnen hat.
Es gibt keinen, nein, wirklich keinen Grund, ein Land anzugreifen, ein Land wie die Ukraine. Wir sind an der Seite der Menschen, die dort für ihre Freiheit kämpfen, denn sie haben das Recht und Russland ist der Aggressor, meine Damen und Herren. Und jeder, der an dieser Stelle buht, setzt sich sowas von ins Unrecht.
Nach 10 Minuten tritt der Ministerpräsident wieder von der Bühne. Nicht ohne vorher zu mahnen.
Wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die Minderheit zu laut.
Wer Mehrheit ist, wer Minderheit, in Sachsen ist es manchmal schwer zu sagen. Und der Demonstrationsherbst hat gerade erst begonnen.
Herzlichen Dank, Glück auf! Vielen Dank.
Existenzangst, Wut, Protest. Der heiße Demo-Herbst in Sachsen. Das war das Wochenendjournal. Ich bin Alexander Moritz. Machen Sie es gut.